palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier ist der Anfang der Woche und hier ist Serie Amore und ich schalte in die Stadt, die nächstes Jahr zwei Bundesligisten hat und, warte mal, Marius, ist das eine Schiebermütze, die du da auf hast?
Ja, das ist, haben alle Einwohnenden der Stadt Hamburg, haben eine bekommen.
Sehr gut. Ich grüße euch alle recht herzlich und natürlich auch dich, Marius. Ich grüße die Community. Endlich fliegt wieder Stadion-Content rein. Die 600 sind, glaube ich, bald ist dann voll bei Insta an Followern. Das ist eine tolle Sache. Marius war richtig fleißig und war am Donnerstag schon in der Rasenfunk-Liga-Tour zu Gast. Hat über Napoli, Empoli, Salernitana, Gattuso, Orsolini, Pellegrini und Andi Prime gesprochen. Also hört oder schaut, in Klammern YouTube, doch da gerne mal rein. Ich finde, das ist immer ein schönes Format, da lernt man auch mal was über La Liga, die Premier League, Ligue 1 und natürlich auch ist der Calcio mit vertreten. Und weil Marius so fleißig war, hat er sich Urlaub verdient. Ne? Also bist eigentlich schon, wenn ihr das hört, ist Marius schon Wellness machen.
So sieht's aus.
Und deswegen ist tatsächlich diese Aufnahme auch eine Spätaufnahme. Wir nehmen gerade aktuell direkt mit Abpfiff Milan-Atalantas auf. Das bedeutet auch, einiges wird heute kürzer kommen und es sind auch schon Spiele nicht gespielt. Deswegen Ergebnisdienst. Ich habe geschrieben, der Serie Amore, englische Woche und Europapokal und Auslosung und überhaupt Ergebnisdienst startet jetzt. Es war eine durchaus starke Woche. Und da haben wir noch dran gezweifelt. Thomas Hörner hat dran gezweifelt. Thomas Hörner hat im Übrigen auch an Marko Arnautović gezweifelt. Wir beide haben damit nie mitgemacht.
Marko Arnautović ist einfach der Bayern Young von Inter Mailand.
So ist es nämlich. Und er hatte dran gezweifelt, Thomas Hörner, dass dieser fünfte CL-Startplatz noch wackelig ist. Der ist jetzt eigentlich so gut wie safe, ne? Nach den Spielen unter der Woche.
Ich glaube, der Vorsprung auf den Drittplatzierten in der 2023-24 Fünfjahreswertung, das müsste England gerade sein, ist schon relativ beträchtlich und es sind ja auch einige weitergekommen. Ist überhaupt jemand rausgeflogen?
Nope.
Ja, oder? Ja.
Nope. Und auch bei denen, die sozusagen noch im Achtelfinale sind, sieht es eigentlich ganz gut aus. Inter gewinnt eben dank Marko Arnautović das Hinspiel gegen Atletico mit 1-0. Hätte auch deutlich vielleicht sogar noch höher sein können. Ich sage jetzt mal, Phrasentrescher-mäßig ist natürlich ein 1-0-Sieg, um nach Madrid zu den Matratzenmachern zu fahren. Ein vielleicht gefährliches Ergebnis, aber ja, wichtig einfach für Arnautović, nachdem, dass er da dann doch noch getroffen hat, nachdem er da ein paar Chancen auch hat liegen gelassen. Das Rückspiel ist am 13. März. Und Napoli erkämpft sich mit etwas Glück ein 1-1 zu Hause gegen Barca. Da ist das Rückspiel am 12. März. Marius, erstes Spiel vom neuen Trainer.
Genau. Ja, ich glaube, da hat auch hat Nils Kern in der Ligatour ein bisschen was zugesagt. Barcelona ja auch nicht so krass in Form, aber schon ein Stück weit besser. Hm. Vielleicht nicht die super zwingenden Chancen, aber auf jeden Fall mehr Chancen. Und natürlich konnte man von Francesco Calzona die Handschrift da im ersten Spiel jetzt noch nicht so krass sehen. Ich glaube auch heute gegen Cagliari immer noch nicht. Aber ja, immerhin haben sie die beiden Spiele nicht verloren oder so. Und Osimhen ist wieder da.
Ja, genau. Und Marek Hamšík ist nicht gekommen, ne?
Nee, genau. Das hatten wir ja auch quasi angekündigt und das galt auch eigentlich sich als quasi sicher, dass der Co-Trainer werden soll von Calzona, aber der hat selbst gesagt, dass es für ihn noch zu früh käme, zu Napoli zurückzukehren. Der ist aktuell Teammanager bei der slowakischen Nationalmannschaft und ja, ich glaube so für das Daily Business da zu früh, jetzt in einer schwierigen Situation, weiß nicht, ja, kann ich schon irgendwie verstehen. Auch wenn es natürlich irgendwie cool gekommen wäre, so.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, Sebastian Kehl mit Iro sozusagen. In der Europa League wurde auch gezockt. Milan verliert zwar 2-3 in Rennes, steht aber dank des 3-0 im Hinspiel im Achtelfinale. Und ja, ich freue mich, glaube ich, auf den Auswärtsmob der Rossoneri bei Slavia Prag dann. Und die Roma liefert ein Elferdrama gegen Feyenoord ab, hält es dann Miles wieder und man bekommt es mit die Zerbi und Brighton zu tun. Das ist nice.
Das ist richtig nice. Das könnte vor allem, wenn De Rossi weiter offensiv spielen lässt, könnte das erstmal ein ziemlich schicker Kick werden, aber auch richtig schwer.
Ja, safe. Gilt ja auch für Atalanta, ne? Die im Achtelfinale dann jetzt wieder einsteigen, hatten ja eine Runde spielfrei, dadurch, dass sie besser platziert waren in der Gruppenphase, haben Sporting gezogen. Das ist unangenehm, würde ich mal sagen.
Ja, haben ja in der Gruppenphase in Lissabon gewonnen. Erstmal, ich finde es völlig Banane, das sind ja auch nicht die einzigen bei Leverkusen, das ist ja glaube ich auch so, dass die den Gegner aus der Gruppenphase jetzt so gelost bekommen haben, aber naja.
Ja, ist bei Freiburg auch so übrigens.
Stimmt.
Ich habe auch da sogar aus Mannschaftskreisen gehört, dass selbst die Spieler ein bisschen enttäuscht waren, dass sie dann nochmal hinfahren müssen. West Ham, ne? Ja.
Ja, genau. Also Milan muss Favorit sein gegen Slavia, klar, auch wenn die gut sind. Atalanta ausgeglichen, Roma vielleicht sogar Brighton leichter Favorit.
Und die Fiorentina ist in der Europa Conference League für mich Favorit, da im Achtelfinale der Gegner Maccabi Haifa jetzt aussetzt, dann zu Hause. Die ganzen Spiele steigen an jeweils einem Donnerstag am 7. und am 14. März.
Weißt du das, ob die in Israel spielen? Nee, oder? Vielleicht doch, keine Ahnung.
Immer geile Stimmung da auf jeden Fall, muss ich sagen. Und dann gab es noch ein Nachholspiel tatsächlich unter der Woche, in dem Lazio Torino mit 2-0 geschlagen hat. Dadurch sind wir auch schon beim 26. Spieltag. Und Bologna marschiert. 5. Sieg in Folge, 2-0 gegen Hellas. Die Treffer erzielten Giovanni Fabian und Remo Freuler. Dazu im Übrigen, zu Bologna, zu den Rosso Blu, verlinke ich euch mal einen Artikel von dem Freund der Redaktion, Jörg Seiselberg, der durfte für die Sportschau, da hat er sich besonders gefreut. Liebe Grüße an der Stelle, mal wieder über seinen FC Bologna schreiben.
Und ich sag mal, Joshua Zirkzee, der kam da schlecht weg in dem Artikel. Ne?
Ja, und das Spiel tatsächlich hat sich Steffen angeguckt, live im Stadion. Nicht unser Mr. Hellas, sondern Steffen aus Hamburg. Und der war sowohl in Bologna als auch im Marassi zu Genua, wo Udinese zu Gast war.
Ciao Mario, ciao Marius und ciao liebe Community. Ich melde mich aus Italien, blicke ganz kurz zurück auf zwei Spiele, die wir hier in den letzten Tagen gesehen haben. Wir sind am Freitag über München nach Bologna geflogen. Von Bologna Airport kommt man mit einem wunderbaren Monorail-Train in 7 Minuten direkt in die Innenstadt. Wer noch nicht in Bologna war, allein der Ausflug in die Altstadt der Piazza Maggiore und den zwei markanten Türmen lohnt sich sehr. Alles geprägt von rotem Sandstein. So dann auch unsere Tour zu Fuß von der Altstadt in Richtung Stadion. Das Renato Dallara liegt südwestlich von der Altstadt. Ungefähr 45 Minuten Fußweg. Kann man eine schöne Kneipentour draus machen und kommt dann an. Vor diesem Schmuckstück mit seinem alten Stadionturm. Wir hatten unsere Plätze auch genau auf dieser Gegengerade, unter diesem wunderbaren Turm, auf der Seite hin zur Ultrakurve. Stimmung war gut, würde ich sagen. Das Spiel gegen Hellas hat nicht so viel anders zur Stimmung hergegeben. Es war eher abmoderiert von Bologna. Auf keinen Fall mit 100% gespielt, wenn man so die derzeitige Formkurve und das derzeitige Niveau nimmt, aber trotzdem zwei Tore gesehen. Und ich glaube, Remo Freuler hat sein erstes Tor, dem 2-0 sein erstes Tor für den Club gemacht. Stimmung gut, auch nach dem Spiel ausgelassen. Schöner Fußweg zurück in die Innenstadt und dann kurz übernachtet, weil wir dann am nächsten Tag mit dem Zug über Mailand nach Genua gefahren sind. Ungefähr 3 Stunden unterwegs. An den Apenninen vorbei und dann nach Süden durch die Seealpen in die Hafenstadt. Da haben wir uns sozusagen den Bahnhof. Es gibt 2 größere. Wir sind nach Genua Brignole gefahren. Denn von dort war sowohl unsere Unterkunft als auch das Stadion jeweils fußläufig sehr gut zu erreichen. Apropos fußläufig, in Genua muss man gut zu Fuß sein, denn es gilt gewaltige Höhenunterschiede zu absolvieren, insbesondere wenn man auch noch den Weg in die Altstadt und unten ans Wasser absolviert und dann wieder zurück nach Nordosten in Richtung Stadion. Hier kann ich sagen, Stadt logischerweise etwas rauer als jetzt zum Beispiel Bologna, nicht so beschaulich, eher ein bisschen schmutzig, urbaner, aber trotzdem sehr cool. Im Gegensatz zu Bologna auch der Verein, also insbesondere die Grifone, sehr präsent in der Stadt, im Stadtbild. Je näher der Anpfiff rückte, desto mehr sah man auch die Tifosi schon Richtung Stadion strömen, aber auch die Kneipen bevölkern. Ja, und dann kommt man an diesem Stadion, das eigentlich aussieht wie ein Stadion, das in jeder englischen größeren Stadt stehen könnte, aber hier dann eben in Genua steht. Super eng, insbesondere auf dem Oberrang auch sehr steil die Ränge. Und ja, was soll ich sagen, das war stimmungsmäßig mindestens 3-4 Schippen über dem, was wir am Freitag vorher in Bologna gesehen hatten. Wahnsinnige Eskalation. Genua hat eine große Ultratribüne, Nordtribüne. Da ist 90 Minuten Dauerfeuer im wahrsten Sinne des Wortes. Und gegenüber auf der Gradinata Sud hat sich auch eine kleinere Ultragruppe versammelt. Da kommt es also auch häufiger mal zu Wechselgesängen. Dauerpyro, Böller, unfassbarer Capo, der die Masse da eingetrieben hat. Also schon allein dafür wahnsinnig lohnenswert, der Trip. Und dann hast du auch noch das Glück und wohnst einem Fallrückzieher-Tor bei, Retegui, so wie der Ball dann dazu ihm prallt, was natürlich nicht gewollt am Ende des Tages, aber was er dann daraus macht, unfassbar. Ja, und Genua legt 4 Minuten später durch Barney nach Flanke, Gudmundsson meine ich, das 2-0 nach und ja, mit den 5 starken Minuten war das Spiel vorbei. Vorher war es eigentlich ein offenes Spiel, bei Udinese insbesondere auch defensive Stabilität gesehen und durchaus den einen oder anderen Konter nach vorne. Gab auch noch Alu-Treffer auf beiden Seiten, aber spätestens als zu Beginn der zweiten Halbzeit Udine nach einer gelb-roten Karte nur noch zu 10 unterwegs war, war das Handicap zu groß und das Spiel lief dann auch so durch. Das tat der Stimmung gar keinen Abbruch, also wirklich Wahnsinn. 10 von 10, was das angeht. Wir haben dann übernachtet und jetzt gleich machen wir uns wiederum mit dem Zug auf den Weg nach Süden in die Toskana. Schauen einmal vierte Liga in Cristiano Lucarellis alter Heimat Livorno an, um dann Montagabend die Fiorentina gegen Lazio noch zu schauen. Sollte ich nächste Woche nochmal Sendezeit bei euch bekommen, berichte ich auch gerne davon. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine gute Woche und sag ciao, ciao.
Ja, nicht schlecht. Liebe Grüße, vielen Dank. Und ich kann mal so sagen, in der nächsten Folge hören wir nochmal was von Steffen. Der hat dann nämlich noch einen kleinen Toskana-Trip unternommen, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, er hat sich heute am Tag der Aufnahme Livorno angeguckt in der Serie D, müsste das sein, oder C?
Traurig.
Ich glaube D, gegen eine Mannschaft, die quasi das Wappen von Real Madrid hat. Und in der Zukunft wird er sich seine Lieblingsmannschaft, die Fiorentina, angesehen haben am Montagabend.
Oh, was war das jetzt? Futur 2?
Genau. Der kam mir ja ganz einfach über die Lippen.
Ja.
Und das, genau, das hört ihr dann nächste Woche. Und bei, für Instagram hat er mir auch schon relativ viel Bilder, Videos und so weiter rübergeschickt. Das kommt dann die nächsten Tage auch auf den Kanal und, ja. Wenn du das hörst und noch in Italien sein solltest, genieße es weiterhin.
Das, wir bauen uns eine eigene Inception hier, glaube ich. Und ganz kurz, dass Luigi Ferraris, da ist es ruhig geblieben bei dem Fallrückzieher-Tor von Matteo Retegui.
Ja, komplett. Also quasi Tennispublikum.
Ja.
Fast.
2-0, Retegui und Barney, das der Vollständigkeit halber. Ah, Christensen bei Udinese auch noch vom Platz geflogen, hat sich da innerhalb von 7 Minuten gelb-rot eingeheimst. Und, Junge, Davide Nicola, der Hexer. Empoli gewinnt durch ein Last-Minute-Tor 3-2 bei Sassuolo. Die Gastgeber durch Luperto und der Elften in Führung gegangen. Pinamonti.
Die Gäste.
Die Gäste. So rum. Ja, richtig. Pinamonti mit dem Ausgleich. Ich habe es extra so hingeschrieben, ne? Ich habe es extra so hingeschrieben und krieg's trotzdem nicht hin. Dann hat mal wieder ein gewisser Bai Nyang getroffen. Keine Ahnung, höre ich zum ersten Mal den Namen.
Ich habe zu Flo bei Instagram schon geschrieben, dass das jetzt unser Running Gag wird.
Ja. Gianmarco Ferrari mit dem Ausgleich für Sassuolo, dann aber Simone Bastoni, der in der 80. erst eingewechselt wurde, in der 4. Minute der Nachspielzeit schießt der Linksverteidiger den Siegtreffer, also Davide Nicola, damit 6 Spiele, 3 Siege, 3 Remis und Sassuolo taumelt auf einen Abstiegsplatz. Und wie Michael so richtig geschrieben hat, ein wichtiger Schritt für Sassuolo in Richtung Serie B. Und
von dem sich Empoli jetzt schon 4 Punkte entfernt hat. Ja, nee, 5 Punkte sogar.
Das ist Wahnsinn. Krass, ne? Das ist krass. Und endlich mal auch wieder für unseren Podcast, da haben die Vereine dazugelernt, muss man sagen, Trainer weg vor Aufnahme. Ganz kurz, da hat, ich glaube, das war Tom, der das gepostet hatte, da gab es ein Video von diesem Fanauflauf vor dem Stadion Sassuolos. Also handgezählte 50 Leute haben da schon ihren Unmut. Also solche Szenen möchte man nicht sehen. Ja, Dionysi ist weg, ist eigentlich schade, ne?
Ja, galt ja eigentlich immer als eines der größeren Trainertalente in Italien. Ausgerechnet Empoli hat jetzt für ihn sozusagen den letzten Nagel in den Sarg reingeschlagen. Mit denen ist er aufgestiegen und dann hat er die Mannschaft direkt nach dem Aufstieg verlassen, ist zu Sassuolo gewechselt und ich fand das eigentlich immer von dem, was er als Spielanlage hatte, so eben als De Zerbi-Nachfolger, auch dasselbe war ja nicht gerade klein, ich fand das eigentlich immer einen ziemlich guten Fit, aber diese Saison hat das ja überhaupt nicht mehr gepasst und jetzt stehen da zum Ende bei ihm nach 107 Spielen Sassuolo auch nur 1,16 Punkte im Schnitt und sogar die Mütze bei Pejacchini hat 2017-18 mit 1,35 einen besseren Punkteschnitt gehabt als Dionysi, natürlich auch in weniger Spielen, aber trotzdem hat mich das beim Blick auf die Statistik ein bisschen erschreckt. Natürlich, als klar wurde, dass er entlassen wird, war der Reflex der Namen, die genannt werden, logisch. Ballardini, Semplici und auch Fabio Grosso. Von denen wurde es aber dann erstmal keiner, denn Emiliano, was habe ich jetzt gesagt? Bicica, ne?
Ja, richtig.
Der U19-Trainer wurde erstmal als Interimstrainer angekündigt. Aber mal sehen, ob er, wenn er was bewegen kann, dann die Chance erhält, zumindest bis Saisonende. Gucken wir uns an, 50 Jahre aus Bari stammend, ist seine erste Station als Profitrainer. Ist seit 2020 im Verein, hat eben die Primavera trainiert, vorher 3 Jahre Fiorentina Primavera, mit denen zweimal die Coppa gewonnen, hat da auch Dusan Vlahovic in ein paar Spielen trainiert. Er war bei der italienischen U17 und in Empoli auch, also Empoli Sassuolo, das ist irgendwie auch ein Ding, da war auch 2 Jahre. Was ich interessant fand, auch der hat in der Primavera meistens mit einem 4-3-1-2, also irgendwie mit so einem klassischen Zehner und 2 Stürmern gespielt. Das wäre bei Sassuolo, die ja immer 4-3-3 oder 4-2-3-1 gespielt haben, wenn er das da auch jetzt bei den Profis durchsetzt, schon ein kleiner Bruch. Aber vielleicht bringt das ja zum einen Stabilität und zum anderen, was der Mannschaft, glaube ich, immer abgeht, Kaltschnäuzigkeit vorm Tor.
Weil du gerade
Dusan, ich weiß nicht, jetzt keine Systemfrage ist.
Ja, aber weil du gerade Dusan Vlahovic erwähnt hast, springe ich einmal in der Reihenfolge unserer Spiele und sage, dass Juventus 3-2 gegen Frosinone gewonnen hat. Da traf nämlich Dusan doppelt in der 3. Minute das 1-0, das ausgeglichen wurde durch Vale Cedira in der 14. Dann geht Frosinone sogar durch Brescianini in Führung nach 27 Minuten, wiederum nur 5 Minuten später gleicht Dusan Vlahovic aus und dann ist es ein später Treffer Daniele Ruganis in der 5 Minute der Nachspielzeit der Juventus. Nach 4 sieglosen Spielen mal wieder einen Dreier einbringt und das hat sogar jetzt Francesco zum Überlegen gebracht, ne?
Gar nicht mal das. Ich glaube, dass den Satz hatte er schon vorm Spiel geschrieben, aber da ging es um Alcaraz. Der ist jetzt auch eingewechselt worden in der ersten Halbzeit für den verletzten Rabiot.
Das tut weh, ne? Das tut weh. Rabiot verletzt, das tut weh.
Das tut auf jeden Fall weh, gerade wenn es zumindest in den letzten Wochen jetzt nicht mehr ganz so rund läuft. Genau, Alcaraz eingewechselt und vorher hieß es in der Tuttosport, ja, Wahrheitsgehalt muss man immer so ein bisschen in Frage stellen, aber bei Juve sind sie ja schon einigermaßen dicht dran, dass Allegri darüber nachdenkt, Alcaraz, der im Winter aus Southampton gekommen ist, quasi auf der 10 so mehr oder weniger für den Rest der Saison auch in die Startelf zu stellen. Und Francesco hat darüber geschrieben, bei Serie Amore, als er bei uns vor ein paar Wochen zu Gast war, hört gerne rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hatte ich noch gesagt, dass die kolportierten 50 Millionen Euro Kaufoption zu viel für den Jungen sind, wenn, wie ich jetzt nochmal las, der Beitrag auf 3 Jahre verteilt werden soll, dann sage ich schon nach den wenigen Eindrücken, Fatello, also macht es. Also Alcaraz hat Francesco bisher auf jeden Fall überzeugt. Fraglich, ob die Francesco ähnlich begeistert ist. Komische Überleitung, macht überhaupt keinen Sinn, aber
Frosinone.
Frosinone, nur noch 3 Punkte vor den Abstiegsplätzen, obwohl sie eigentlich mindestens, also die hätten auch das Spiel auch gewinnen können.
Ja.
Und schon gegen die Roma war es sehr unglücklich und die Fra wirkte danach so ein bisschen als wäre er vom Glauben abgefallen und ich glaube, das ist jetzt nicht gerade besser geworden.
Nicht gerade besser geworden ist auch die Situation bei der Salernitana, die verliert nämlich zu Hause mit 0-2 gegen Monza. Die Treffer erzielten Daniele Maldini in der 78. und Matteo Pessina in der 83. Monza in allen Belangen überlegen. Milan Djuric, fast für mich mit der Szene des Spieltages. Hast du gesehen? Das war geil. Der erste Angriff rollt und er ist zentral vorm Strafraum, fängt er ins Rennen an, ist gerade dabei, sich aber seinen Zopf zu richten, richtet sich sein Zopf, rennt in den Strafraum und knallt den Ball oder schiebt den Ball dann an so einen Pfosten. Wenn er den reinmacht, dann hätte man die Szene, glaube ich, noch des Öfteren gesehen. Guckt sich das gerne nochmal an. Hat mich amüsiert auf jeden Fall beim Anschauen.
Schade.
Genau. Und vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen von dir, Napoli. Zweites Spiel unter dem neuen Trainer, zum zweiten Mal 1-1. Osimhen trifft wieder in der 65. Und dann, das ist Cagliari, wie es leibt und lebt. 6 Minuten der Nachspielzeit. Zito Luwumbo mit dem Ausgleich.
Nicht Pavoletti, der musste nämlich schon 16 Minuten nach seiner Einwechslung wieder verletzt vom Feld.
Aber auf jeden Fall schmeißt Napoli da einen wichtigen Sieg weg. Das ist für mich unverständlich, denn Skinny Peter hat es auch geschrieben, zuerst zweimal kläglich die Chancen aus 2-0 vergeben, Politano und Simeone, das war wirklich ein bisschen albern und dann dieser kapitale Fehler von Juan Jesus. Wir haben es nicht anders verdient und über das Spiel war es auch gerecht. Tja, dann musste aber das Ding halt einfach mal nach Hause bringen, oder? Hat der Trainer noch was gesagt, was uns irgendwie weiterbringt an der Stelle?
Ja, man muss kaltschnäuziger vorm Tor werden.
Ja.
und das ist an, also er ist eigentlich so, wie die Mannschaft sagt, auf seine Anforderungen reagiert und wie sie das umsetzt und was sie auch kämpferisch bringt. Ich meine, was soll er jetzt auch groß sagen, aber damit sei er zufrieden. Mentalität sei aber auch trotzdem irgendwo ein Problem, also wahrscheinlich dieses, wenn es Rückschläge gibt, sei es Gegentore oder auch eigens vergebene Chancen, dass dann die Antwort darauf sozusagen noch nicht die richtige ist, was ja auch Napoli und das Ballett hier auf jeden Fall ausgezeichnet hat. Da muss er laut eigener Aussage dran arbeiten.
Tja, da haben sie auf jeden Fall einiges zu tun. gilt ehrlicherweise nicht für Inter. Also selbst nach so einem wichtigen Spiel gegen Atletico wird abgeliefert in der Liga und das mal mit Rotation und dann so überzeugend. Na, da haben Odero begonnen, Bissek, Carlos Augusto, Aslani, Fratesi, Alexis Sanchez, Bakkenen und Klaassen, Arnautovic, so wie Ebenezer Akinsan Miro, DM aus Nigeria, 19 Jahre jung. Und den hatte ich auf dem Zettel, genau.
Mhm. Ja, die sind eingewechselt worden.
Ja, also die kamen noch von der Bank und trotzdem auswärts Lautaro, Fratesi, Lautaro, De Frey, die Torschützen. Da sagen wir doch schon mal Glückwunsch zur Meisterschaft. Und vor allem, weil sich dann dahinter die Leute die Punkte wegnehmen. Ne? In dem Fall Milan, Atalanta, unterhaltsame Partie. So, was ich jetzt gerade vorhin noch sehen konnte nach meinem Bundesliga-Einsatz. Und Milan da aus meiner Sicht deutlich näher dran am Heimsieg. 1:1 am Ende. Frühe Führung durch Rafael Leão in der dritten. Kopmeiners trifft per Strafstoß noch vor der Pause zum Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit muss ich einmal kurz hier an dieser Stelle Karnesecki appreciaten. Eigentlich hätten wir das letzte Woche schon deutlich mehr machen können. Gegen Sassuolo war auch schon stark die neue Nummer 1 im Tor. Der Bergamaschi.
Hat ein bisschen gut. Anlaufzeit gebraucht, aber jetzt irgendwie so gilt ja als das wahrscheinlich mit das größte Torwarttalent Italiens und jetzt zeigt das auf jeden Fall auch nachhaltig. Finde ich super. Ansonsten fand ich Atalanta ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt.
Wir haben das aber auch schon bei ihm mal vor ein paar Jahren gecallt, ne? Im Übrigen.
Ja, auf jeden Fall. Aber hatte so bei den Chancen, die er von Gasperini bisher bekommen hatte, ab und zu mal einen kleinen Aussetzer drin gehabt. Und Musso hat ja eigentlich auch in der ersten Saisonhälfte dann doch auf jeden Fall häufiger gespielt und auch gut gespielt. Aber jetzt ist Kanesecki halt drin und zeigt, warum.
Ja, und weißt du was? Dazu hatte ich ein super interessantes Gespräch mit jemand aus dem Coaching-Staff vom SC Freiburg, wo ja auch ein ganz junger Torhüter spielt, der auch ab und zu sehr gut ist und aber auch ab und zu wackelt. Und ich finde, das ist schon richtig, sonst junge Spieler ranzuführen über Teilzeiteinsätze geht halt bei Torhütern schlecht.
Stimmt.
Du musst die halt immer spielen lassen oder sie nicht spielen lassen. Und gerade zum Beispiel der Sprung von der dritten in die erste Liga ist gerade so bei Strafraumbeherrschung, da wo du Sicherheit brauchst, da ist alles um dich herum qualitativ so ein Riesenschritt mehr. Da ist es ganz normal, dass du Fehler machst. Und dann, glaube ich, brauchst du halt auch einen Trainer bei so jungen Torhütern, der die dann auch mal Fehler machen lässt.
Ja.
Und die so, nur so kannst du dich entwickeln. Und das ist, finde ich, gerade so bei Atalanta geht es auch ganz oft einfach um die Entwicklung, wie es zum Beispiel auch in dem Fall beim SC Freiburg. Und das zahlt sich dann irgendwann aus, weil Adebolo, von dem ich da gerade geredet habe, glaube ich, wird in den nächsten Jahren auch noch ein sehr guter Torhüter über eine lange Zeit sein.
Das stimmt, dass man ist es ja auch dann, wenn ein Torwart einen Fehler macht, das fällt halt meistens viel nachhaltiger auf, als wenn das irgendwie im, was weiß ich, auf dem Flügel passiert oder so, ne? Und von daher finde ich, hast du vollkommen recht damit.
Ja, und du kannst ihn halt nicht immer einfach mal hier, ja, dann spiele ich hier mal 20 Minuten, dann gucken wir mal, ob das funktioniert, geht halt nicht.
Ne? Ja,
ja. Klar, kannst du mal im Pokal spielen lassen, aber davon holst du dir auch keine Sicherheit. Apropos junge Spieler, CDK bei der Rückkehr. Nichts gesehen von ihm.
Nee, ist auch zur Halbzeit runter. Einer schrieb bei X. Die Kette Lara, das Problem war nicht Milan, das Problem war San Siro. Vielleicht. Ja. Vorher Lob von allen Seiten bekommen nochmal, sowohl aus der sportlichen Führung von Atalanta, die quasi angekündigt haben, dass sie es demnächst dann die Kaufoption ziehen wollen. Und Pioli hat auch bei der Pressekonferenz vorm Spiel gesagt, weil De Ketelare in den letzten Wochen so ein bisschen der neben Kopmeiners der Mann bei Atalanta war. Das Zitat war ungefähr so: Als ich euch gesagt habe, dass Maldini und Massara da einen guten Transfer getätigt haben, auch nach den ersten paar Wochen, wo es schon nicht so gut lief, habt ihr alle mit den Augen gerollt und jetzt guckt ihn euch mal an.
Ja, ich glaube, der wird dann auch wieder die Kurve finden in den nächsten Spielen. Zu den nächsten Spielen würden jetzt an dem Spieltag im Übrigen auch die Roma zu Hause gegen Torino und die Fiorentina die Lazio empfangen haben, gehören. Das haben wir aber an der Stelle noch nicht gesehen und kommen deswegen schon zum Ende einer diesmal etwas kürzeren Folge. Und dann es heißt einfach da mal durchatmen für eine Menge Action. Mittwoch Sassuolo Napoli, Inter Atalanta.
Da dann haben wir die Nachholspiele langsam auch durch, oder?
Ja, ich glaube mich auch. Da bin ich am Mikro mit einem Überraschungsexperten, verrate ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Freitag dann am nächsten Spieltag unter anderem, freitags Lazio Milan, samstags unter anderem Torino Florenz, Sonntag gibt es zum Beispiel Atalanta Bologna und Napoli Juve. Also, wenn das mal nichts ist, ja, da können wir uns drauf freuen und dann besprechen wir es nächste Woche wieder in aller Ausführlichkeit. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Danke euch fürs Zuhören und die ganzen Fragen, die ihr mir sendet und überhaupt. Ich hab euch lieb. Marius, dich auch. Erhol dich gut. Frohes Wellnessieren oder wie man dazu sagt. Und eine schöne Woche.
Ich grüße schon mal quasi im Futur 2 gehabt zu werden aus der Sauna. So.
Sehr gut. Ciao.
Ciao, macht's gut.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tecco, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano che stavolta nulla ha potuto!